Maskendesaster. Mehr als 500 Millionen Euro für Vernichtung und Lagerung. Nach Messerattentat in Berlin. Beteiligung der Leipziger Hammerbande nicht ausgeschlossen. Und auf eins in Straßburg. Was ist dran an den Putschgerüchten gegen von der Leyen? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf eins. Die Beschaffung von Masken in der Corona-Pandemie kostet den deutschen Steuerzahler im laufenden Jahr erneut mehr als 500 Millionen Euro. Vor allem in der Anfangszeit von Corona waren ohne Ausschreibungen und Qualitätsprüfungen insgesamt 5,7 Milliarden überteuerte Masken vom Staat bestellt worden. Für 5,9 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof kritisiert das Vorgehen des Gesundheitsministeriums scharf. Zitat: Das BMG nutzte mehrere Beschaffungswege parallel, ohne effektive Mengensteuerung. Der überwiegende Teil der Beschaffung sei ohne gesundheitspolitischen Wert gewesen. Ein Großteil der Masken wurde nie benötigt. 2,9 Milliarden Stück wurden bereits entsorgt oder werden es demnächst. Für die Lagerung und Vernichtung der Bestände muss der Bund seit nunmehr 4 Jahren immer wieder Unsummen aufwenden. Dieses Jahr sind es weitere 534 Millionen Euro. Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Rainer Holznagel, erklärte, hier werde im wahrsten Sinn des Wortes Steuergeld verbrannt. Die Staatsregierung in Bayern wird keine Unterlagen zur Corona-Pandemie freigeben. Ministerpräsident Markus Söder erklärte, er sehe für weitere Offenlegung von Dokumenten keinen Anlass. Damit erteilte er Forderungen der Opposition eine Absage im Zuge einer umfassenden Aufarbeitung aller Kabinettsakten aus der Corona-Krise herauszugeben. Gefordert hatte dies unter anderem der bayerische Fraktionschef der SPD, Florian von Brunn. Es geht um Dokumente, die die Arbeit der bayerischen Gesundheitsbehörden betreffen. Auch die AfD forderte im Landtag eine offene Debatte über Söders Corona-Politik und spricht gar von einem Unrechtsregime. Bayerns Landeschef weist dies zurück. Er halte eine politische Aufarbeitung für unnötig. Der Freistaat hatte sich während der Pandemie mit besonders strengen Maßnahmen hervorgetan, etwa mit einer rigiden Ausgangssperre. Das Leipziger Bundesverwaltungsgericht hatte diese 2022 nachträglich für rechtswidrig erklärt. Auf Einladung des Schweizer Außenministers Ignacio Cassis hielt der Molekularbiologe Dr. Michael Nels kürzlich einen Vortrag beim diesjährigen International Cooperation Forum, kurz IC-Forum, zum Thema Frieden. Was war für Dr. Nels das Besondere an diesem Treffen, das vom Eidgenössischen Department für Auswärtige Angelegenheiten organisiert wurde?
Für mich ist es wichtig, dass wir hier in den Dialog gekommen sind. Das sozusagen, ich sah das ja wirklich ein bisschen als die andere Seite an, muss man ganz klar sagen, aufgrund der Regierungspolitik. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich da wirklich hingehen soll, weil ich nicht wusste, warum er mich eingeladen hat. Ich weiß eigentlich bis heute noch nicht so ganz genau. Auf der anderen Seite dachte ich, ich muss die Chance wahrnehmen, weil man muss einen Dialog führen. Dialog ist das absolut Wichtigste.
Was waren denn Ihre Kernbotschaften Ihres Vortrags?
Naja, die Kernbotschaften ist erstmal, dass tatsächlich die Fähigkeit, Frieden denken zu können, vom Gehirn ausgeht. Wir brauchen ein funktionsfähiges Gehirn und vor allem den Teil des Gehirns, den ich als das mentale Immunsystem bezeichne. Eine andere Kernbotschaft war ganz klar, damit dieses mentale Immunsystem funktioniert, dieses Gehirn, dieser Teil des Gehirns alles bekommen muss, was von Natur aus notwendig ist. Und wenn wir diese natürlichen Bedürfnisse ignorieren, können wir natürlich, ja, machen ja die meisten Menschen leider, wir ignorieren ja die natürlichen Bedürfnisse des Menschen, dann können wir eine Sache nicht ignorieren, und zwar die Konsequenzen dieser Ignoranz. Ja, und diese Konsequenzen sind ja eben die steigenden Depressionsraten weltweit, auf die ich hingewiesen habe. Alzheimer als ganz extremes Beispiel, aber allein schon die Depressionsraten, die korrelieren weltweit mit der Problematik dieser Konflikte, die ja auch weltweit einen Höchststand haben zurzeit. Das heißt, wir haben einen Höchststand von Depressionen und einen Höchststand von Konflikten, nationalen und internationalen, als eine Unfähigkeit, vernünftige Friedenslösungen zu finden. Und das alles hängt damit zusammen, dass wir eben die natürlichen Bedürfnisse des menschlichen Gehirns global ignorieren, überall, und die Menschen gar nicht in die Lage versetzen, tatsächlich anders über solche Konflikte nachzudenken und Lösungen zu suchen, die langfristig Sinn ergeben.
Das vollständige Interview mit Michael Nehls finden Sie auf www.auf1.tv. Nach einem mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Überfall in Berlin wächst in der Hauptstadt die Sorge vor einer Anschlagsserie. Nach Medienberichten fanden Ermittler am Tatort, hier Aufnahmen vom heutigen Montag, im Stadtteil Prenzlauer Berg einen blutverschmierten Beutel mit einem Hammer. Zudem stamme nach Informationen der Berliner Zeitung einer der Verdächtigen aus Leipzig. Dies könnte nach Ansicht von Beobachtern auf einen Zusammenhang mit der sogenannten Hammerbande hindeuten. Die Gruppe aus dem Leipziger Stadtteil Konnewitz hatte über mehrere Jahre Überfälle auf, nach ihrer Darstellung, Rechtsextreme verübt und dabei Hämmer als Tatwerkzeuge verwendet. Bei dem Übergriff in Berlin waren am Donnerstagabend ein mutmaßliches Mitglied der Partei Der Dritte Weg sowie zwei der Angreifer verletzt worden. Eine Anfrage von Auf 1 zum Stand der Ermittlungen ließ die Berliner Polizei unbeantwortet. Diese Woche tagt in Straßburg das EU-Parlament und zwar das letzte Mal vor den Europawahlen, die bereits ihre Schatten vorauswerfen. Und ich bin jetzt direkt mit meiner Kollegin Cornelia Kirchweger verbunden, die diese Woche vor Ort für Auf 1 aus Straßburg berichten wird. Servus Cornelia.
Grüß dich, Bernhard.
Kannst du mich hören? Die Verbindung ist gut.
Ja, ich höre dich sehr gut.
Cornelia, es tun sich ja einige Dinge, scheinen in Bewegung zu sein. Die Bild-Zeitung spricht heute von einem drohenden Putsch gegen von der Leyen. Was genau ist da los?
Ja, von der Leyen ist ziemlich in der Bredouille wegen zwei großen Geschichten. Sie kämpft jetzt um ihre zweite Amtszeit. Die eine Geschichte, die ihr massiv nachhängt, ist der umstrittene SMS-Deal mit der Pfizer, mit Albert Bourla, wo ja dann diese ganzen wahnsinnigen Pfizer-Verträge ausgehandelt wurden. Und die Bild-Zeitung spricht deshalb heute, wie du schon gesagt hast, von einem drohenden Putsch gegen von der Leyen. Sie hat sich mächtige Feinde in der eigenen Fraktion EVP gemacht, aber auch in der CDU-CSU, die ja dort angesiedelt ist. Eine zweite Geschichte, die ihr nachhängt, ist eine umstrittene Postenbesetzung eines CDU-Parteifreundes, der hätte einen hohen EU-Job bekommen sollen. Sie wurde dafür sogar offen von einigen Kommissaren kritisiert und man hatte die Vetternwirtschaft vorgeworfen. Der Betroffene ist dann entnervt zurückgetreten. Und nicht zuletzt ist es der Green Deal, der immer mehr seine furchtbaren Auswirkungen zeigt, der von der Leyen große Feinde im inneren und aber auch im äußeren Lager verschaffen hat.
Also euch stehen aufregende Tage bevor. Welche brisanten Themen stehen in diesen 4 Tagen, die ihr noch in Straßburg seid, noch auf der Tagesordnung?
Ja, da gibt es in der Tat einige brisante Themen, unter anderem das umstrittene Lieferkettengesetz, wo es um das Verbot von Produkten in der Union geht, die in Zwangsarbeit hergestellt werden. Das wird zu einem wahnsinnig bürokratischen Spießrutenlauf für betroffene Unternehmen. Diskutiert wird auch interessanterweise eine Verordnung über den Import, Export und die Durchfuhr von Feuerwaffen, deren Komponenten und Munition durch die Union. Man kann davon ausgehen, dass das mit der Ukraine zusammenhängt. Und etwas, was besonders umstritten ist, auch vor allem in Österreich und Deutschland, ist, dass die EU das Bankensystem, das herkömmliche, völlig umstrukturieren möchte. Dabei geht es darum, dass die Banken ihre nationalen Einlagen zu 50% in einen EU-Fonds einzahlen sollen. Aus diesem EU-Fonds sollen dann Bankeninsolvenzen abgewickelt werden. Das heißt, auch die Spareinlagen werden damit hineingenommen. Und hier sagen Kritiker schon ganz laut, dann wird das Spareinlagengesetz nicht mehr funktionieren wie bisher, dass die 100.000 Euro gesichert sind oder manchmal auch darüber hinaus. Und das wird jetzt auch heftig diskutiert.
Liebe Cornelia, also Stoff gibt es genug. Ich wünsche euch und dem ganzen Auf1-Team alles Gute für die kommenden Tage in Straßburg und freue mich auf eure Berichte. Dankeschön.
Danke dir, danke.
Außenpolitik-Expertin Cornelia Kirchweger berichtet also direkt aus dem Europäischen Parlament. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir im Rahmen unseres Schwerpunkts zu den EU-Wahlen mit zahlreichen Beiträgen berichten. Am vergangenen Wochenende beschloss die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, zukünftig Mitgliedern und Unterstützern der AfD den Zugang zu kirchlichen Ämtern zu verweigern. Mit dem Beschluss der Synode ist die Aufforderung an die Landeskirche verbunden, die erforderlichen Rechtsänderungen so schnell wie möglich durch Verordnung mit Gesetzeskraft zu regeln. Damit dürfen in Zukunft Christen mit Verbindungen zur AfD in der ostdeutschen Landeskirche keine leitenden Funktionen mehr wahrnehmen. Der Synodenbeschluss bildet einen vorläufigen Höhepunkt des kirchlichen Kampfes gegen konservative Gläubige. So wurde vor kurzem in der evangelischen Kirche Mitteldeutschland ein Disziplinarverfahren gegen einen AfD-nahen Pfarrer eingeleitet und ein Predigtverbot verhängt. Auch in Sachsen betreiben die Amtskirchen derzeit eine Wahlinitiative zur Verhinderung der AfD bei der anstehenden Landtagswahl. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Die USA wollen offenbar weitere Militärberater in die Ukraine entsenden. Dies meldet das Magazin Politico unter Berufung auf Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Geplant sei eine, wie es hieß, strategische Beratung der ukrainischen Armee. Eine Beteiligung an Kampfeinsätzen ist demnach nicht vorgesehen. Nach einem Treffen des türkischen Präsidenten Erdogan und Hamas-Chef Ismail Haniyeh erwarten Beobachter eine weitere Annäherung. Türkischen Medienberichten zufolge sei die Begegnung Teil eines Versuchs Ankaras, eine größere Rolle im Nahostkonflikt einzunehmen. Die Türkei hatte sich bereits zu Beginn des aktuellen Gaza-Krieges an die Seite der Hamas gestellt. Der Spitzenkandidat der NEOS bei der EU-Wahl, Helmut Brandstätter, befürwortet eine gemeinsame Armee der Europäischen Union. Gegenüber dem ORF sagte er, die Mitgliedstaaten könnten auf diese Weise gemeinsam gegen Putin auftreten. Dann wird ihm klar werden, dass er uns nicht bedrohen darf. Der Berliner SPD-Vorsitzende Rahat Saleh hat bei der Neuwahl des Führungsposten eine unerwartete Niederlage erlitten. Der Politiker erhielt bei der Abstimmung aller Parteimitglieder nur 16% der Stimmen. Das Ergebnis gilt als Schlag gegen den linken Flügel der Sozialdemokraten. Eine Regelung zum erleichterten Abschuss von Wölfen in Mecklenburg-Vorpommern wird zunächst nicht umgesetzt. Grund sei eine Klage mehrerer Natur- und Tierschutzorganisationen gegen eine vergleichbare Verordnung in Niedersachsen, hieß es vom Umweltministerium in Schwerin. Hintergrund der Debatte waren wiederholte Angriffe von Wölfen auf Weidetiere in Vorpommern.
Die vom US-Kongress verabschiedeten Hilfsgelder für die Ukraine fließen teilweise in das US-Militär. Dem Beschluss zufolge sind 11 der insgesamt 61 Milliarden Dollar für die Finanzierung von amerikanischen Sicherheitsoperationen in Europa vorgesehen. Weitere 23 Milliarden sollen demnach für den Neuerwerb von Waffen verwendet werden, die bereits an die ukrainischen Streitkräfte übergeben wurden. Die Vorlage war am Samstag im Repräsentantenhaus mit 311 zu 112 Stimmen verabschiedet worden. Das Paket war bereits im Oktober von US-Präsident Joe Biden vorgelegt worden. Teile der Republikaner hatten die Vorlage jedoch bislang blockiert. Nach einem tödlichen Polizeieinsatz in Niedersachsen erheben Mainstream-Medien Vorwürfe gegen einen der beteiligten Beamten. Dieser soll im Internet, wie die Zeitung Taz schrieb, extrem rechte Inhalte und Verschwörungsideologien verbreitet haben. Ein Beitrag des NDR-Fernsehens zeigt in diesem Zusammenhang auch einen Ausschnitt der Auf1-Webseite. Doch zu welchem Zweck? Darüber hat Auf1 mit Report 24 Chefredakteur Florian Machel gesprochen.
Nienburg in Niedersachsen. Ende März diesen Jahres geht ein Mann aus Gambia mit einem Messer auf seine Freundin los. Beim Eintreffen der Polizei eskaliert die Situation weiter. Der Mann versucht, auf den hinzugezogenen Polizeihund einzustechen. Die Polizisten müssen zur Waffe greifen und erschießen den Täter. Der Fall sorgte für Aufsehen. Doch deutsche Medien stießen sich nicht an der Brutalität des Afrikaners, sondern am Vorgehen der Polizei. Nun wird sogar dem Hundeführer eine Nähe zum Rechtsextremismus unterstellt.
Ein Facebook-Profil unter dem Namen des Beamten und Diensthundeführers zeichnet zumindest ein Bild einer Gesinnung. Darauf wurden Inhalte von Blogs und Gruppierungen geteilt, die unter Verschwörungsanhängern sehr beliebt sind.
Neben Auf1 kommt auch das Alternativmedium Report 24 im NDR-Beitrag vor. Was die angeblichen Social-Media-Postings und die private Meinung eines der beteiligten Beamten mit dem Vorfall zu tun haben, haben wir Report 24-Chefredakteur Florian Machel gefragt.
Was das jetzt mit irgendwelchen alternativen Medien zu tun haben soll, ist mir völlig unklar. Also der Zusammenhang besteht überhaupt nicht, wenn man sich den Sachverhalt überlegt. Also wenn da jetzt irgendein Mann herumläuft und seltsame Dinge tut, kann man sich seinen Hintergrund schon ansehen. Aber das ist ja hier überhaupt nicht gegeben. Der Polizist und seine 13 Kollegen haben versucht, Menschenleben zu schützen. Das Menschenleben dieser Frau und natürlich von sich selbst und auch das Leben des Hundes. Das ist dort passiert. Und was dieser Polizist oder was die anderen Polizisten gelesen oder nicht gelesen haben oder nicht geteilt haben, ist völlig irrelevant.
Für Machel ist klar, der Mainstream versucht hier erneut eine Geschichte zu konstruieren, um die Arbeit alternativer Medien zu diskreditieren.
Also das kommt von daher, dass man einfach von Hass beseelt ist gegen Andersdenkende und da einen Zusammenhang konstruiert, der überhaupt nicht zutreffend ist. Also da passt nichts zusammen.
Für Machel ist auch die Stimmungsmache gegen die Polizisten befremdlich.
Wir sehen jetzt, dass eine deutsche Öffentlichkeit gegen Polizisten losschlägt, die eigentlich das Letzte dort sind. Und das ist eigentlich erschütternd. Ja. Diese Beamten geben ihr Leben, riskieren ihr Leben, um Menschen zu retten. Es ist wirklich egal, ob das ist ein Afrikaner, ein schwarzer Afrikaner, wer auch immer war der Täter. Ein Mann mit einem Messer hat eine Frau bedroht, dann ist er auf die Polizei losgegangen. Das ist dort der Sachverhalt. Und alles andere, was da hineininterpretiert wird, ist ja völliger Schwachsinn, weil die Polizisten hätten gegenüber jedem anderen Täter natürlich genauso vorgehen müssen.
In 4 Wochen sollen die Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation über 2 neue Verträge abstimmen. Im Unterschied zum Pandemievertrag ist der Inhalt der internationalen Gesundheitsvorschriften nach wie vor unbekannt. Und auch in der Öffentlichkeit scheint die geplante Regelung kaum eine Rolle zu spielen. Nur langsam regt sich Protest, so wie am vergangenen Samstag in Berlin.
Auf dem Alexanderplatz im Zentrum Berlins sind sie sich einig. Wenn der Plan der WHO umgesetzt wird, kann jederzeit eine neue Pandemie ausgerufen werden. Die gewählte Politik, auch in Deutschland, habe dann kaum noch Entscheidungsspielraum.
Und wir müssen mehr an die Öffentlichkeit kommen, auch sichtbar durch Zeichnung, um vielleicht auch noch mal mehr Leute für das Thema aufzuwecken.
Mehrere hundert Menschen haben sich hier am Brunnen der Völkerfreundschaft versammelt. Vielleicht ein symbolischer Ort, denn der Pandemievertrag und die gleichzeitig veränderten internationalen Gesundheitsvorschriften würden praktisch alle Staaten betreffen. Dennoch gibt es praktisch keine öffentliche Debatte. Die etablierten Medien ignorierten den Protest am Wochenende. Und auch über die Kundgebung zeigt sich dieser Teilnehmer enttäuscht.
Das ist Berlin live, 4 Millionen Einwohner und hier stehen ganze 50 Hansels. Es ist eigentlich deprimierend irgendwo, ja. Aber aufgeben wollen wir trotzdem nicht.
Das denken wohl die meisten, hier auf dem Alexanderplatz. Denn am Beginn von Corona gingen in der Hauptstadt ebenfalls nur wenige auf die Straße. Doch Monate später waren es Millionen im ganzen Land. Auch dieses Banner wehte bereits im Sommer 2020.
Und ich hoffe, dass es mal irgendwann in einem Corona-Museum ausliefern kann. Und dann, dass halt irgendwann hier mal wirklich aufgearbeitet wird, dieser ganze Quatsch.
Doch erst einmal geht es um den Pandemievertrag. 4 Wochen sind noch Zeit.
In Rio de Janeiro haben tausende Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gegen die drohende Zensur des Kurznachrichtendienstes X demonstriert. Auf einer Kundgebung an der Copacabana rief der frühere Staatschef zur Verteidigung der Meinungsfreiheit auf. In Brasilien laufen aktuell Ermittlungen gegen Ex-Eigentümer Elon Musk. Dieser hatte angekündigt, sich Gerichtsurteilen zu widersetzen und auf X gesperrte Konten zu reaktivieren. Bolsonaro bezeichnete Musk daher als einen Mann, der den Mut hatte, zu zeigen, wohin unsere Demokratie führt. Am heutigen 22. April jährt sich übrigens der Geburtstag von Immanuel Kant zum 300. Mal. Der gebürtige Königsberger gilt als einer der berühmtesten deutschen Philosophen und einer der Stammväter der europäischen Aufklärung. Stets kritisierte Kant die damals herrschenden Institutionen dafür, den Menschen in geistiger Abhängigkeit zu halten. Seine zeitlose Empfehlung an jeden mündigen Bürger lautete daher Sapere aude, zu Deutsch habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.